habe die Woche ein Interview gesehen, da wurden Menschen auf einem Weihnachtsmarkt befragt, was verbinden sie mit Advent? Und da gab es ganz unterschiedliche Antworten. Die einen sagten, Advent ist für mich eine Zeit der Besinnung. Andere sagten, oh, der Weihnachtsmarkt, Glühwein kostet jetzt schon 5 €. Für andere war es der Stress. Aber interessant war, Gott kam da in diesen Antworten überhaupt nicht vor. Und da merkt man, Gott ist so weit in die Ferne gerückt, gerade auch in dieser Zeit Advent. Und man merkt, die Menschen da draußen haben einen ganz anderen Schwerpunkt. Da steht nicht mehr Gott im Zentrum, sondern manche sagten auch, jetzt kommt bald Weihnachten, Geschenke und, das ganze Prozedere. Und die Frage ist ja heute Morgen, was ist Advent für dich? Vielleicht sagen einige auch, ja, Advent ist die Zeit, da weiß ich, jetzt geht langsam der Stress los, ich muss noch Geschenke besorgen. Und es ist interessant, wir Christen sind davon ja gar nicht gefeit, weil, ich sag mal, täglich grüßt das Murmeltier. Ja, in unserem Leben, all das, was so in unserem Leben geschieht, da ist manchmal so, dass dieses Zentrale, auch das Biblische, aus unserem Fokus gerät. Und vielleicht bist du da schon ein Stück weit drin, vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ich weiß, was Advent ist. Advent heißt Ankunft. Wir feiern die Ankunft unseres Herrn Jesus. Beim ersten Mal ist er gekommen als ein Kind, als Mensch in der Krippe und ist dann gegangen. Aber viel wichtiger oder genauso wichtig ist ja, wir feiern in der Erwartung des zweiten Kommens Jesu Christi. Der Herr wird wiederkommen für uns. Und das sollte eigentlich der Fokus sein, dass wir wissen, mit dem Blick, der Herr Jesus, er kommt bald. Und so möchte ich das Thema heute Morgen auch spezifisch auf Advent auch benannt haben. Advent ist die Ankunft des Herrn. Und ich hoffe, jeder, der heute Morgen hier ist, der weiß, Advent heißt, das ist die Ankunft des Herrn. Aber wie gesagt, manchmal, selbst bei Christen, ist das irgendwo aus dem Blick gerückt. Deswegen möchte ich uns heute fragen, was heißt das eigentlich? Wer kommt da wirklich? Auf wen warten wir wirklich? Auf Gott, klar, auf den Herrn, ja, in Jesus, ja. Aber wer ist dieser, auf den wir warten? Und da möchte ich uns heute Morgen aus Psalm 24 3 Punkte vor Augen stellen, die ein Stück weit tiefer gehen als nur, ja, der Herr, auf den warte ich, der Herr kommt, sondern wer ist denn dieser Herr? Und das Ziel soll natürlich sein, heute Morgen, dass jeder von uns hier aus diesem Gottesdienst geht und sagt, okay, der Herr ist genau so und so ist er und so ist er, dass wir ein Stück weit uns daran erinnern, vielleicht sogar ein tieferes Verständnis davon bekommen, wer ist der Herr? Diese 3 Fragen sollen uns leiten. Wer ist der Herr? Und Psalm 24, ich möchte diesen Psalm jetzt nicht einmal ganz komplett lesen, sondern wir werden pro Punkt so Stück für Stück durchgehen. Ich fange mal an, Psalm 24, die ersten 2 Verse. Und zwar heißt es da, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Nochmal, das Thema heute Morgen ist, Advent ist die Ankunft des Herrn. Wer ist dieser Herr für mich? Und der erste Punkt, den ich uns mitgeben möchte an diesem Morgen, ist, der kommt, ist der Eigentümer über alles. Der, den wir erwarten, Adventszeit, ist der Eigentümer ist über alles. Und ich denke, das ist schon eine sehr steile These. Er, der kommt, ist Eigentümer über alles. In der Weltgeschichte gab es immer wieder Menschen, die hatten großen Besitz. Napoleon, Bonaparte, ein großes Reich. Alexander der Große, ein Riesenreich. Wir Deutschen, sehr unrühmlich. Drittes Reich, ein großes Reich. Du kannst durchgehen durch die ganze Geschichte. Es gab immer wieder Menschen, die hatten Riesenbesitz. Aber nie konnte jemand sagen, er hat alles besessen. Und hier wird uns der Herr vorgestellt, auf den wir warten. Er ist der Besitzer über alles. Es heißt hier, ihm gehört die Erde und was sie erfüllt. In einer Parallelstelle in Nehemia 9, Vers 6, ich finde das ein gewaltiger Vers, da wird das nochmal ja, in der Tiefe uns vor Auge gemalt. Nehemia 9, Vers 6. Und da heißt es, du bist der Herr allein. Und hier sehen wir schon, es gibt niemanden, der alles besitzt. Er ist der Herr allein. Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel, samt ihrer ganzen Heere, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Heer des Himmels betet dich an. Und ich denke, das ist die logische Schlussfolgerung von dem, der alles besitzt. Wie soll man damit umgehen, wenn jemand so mächtig ist und so herrlich, dass er das Universum geschaffen hat, die Erde, das, was die Erde bewohnt, dann gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Dieserjenige ist anbetungswürdig. Ja, und hier sehen wir schon, denke ich, das große Manko, wenn du die Leute fragst, was geht's um Advent, um ganz viele andere Sachen, aber nicht um den, dem alles gehört. Das ist der Gedanke, der heute den Menschen fremd ist. Und dieser Herr, der alles geschaffen hat, wenn ihr mal die Psalme lest, da heißt es, er hat sogar den Meeren, den Wellen Grenzen gesetzt. Er hat die Berge eingesetzt. Keiner bewegt sich. Jeder weiß, wo sein Platz ist. Nur einer weiß nicht, wo sein Platz ist. Und das ist die Spezie Mensch. Die macht nämlich, was er wollen. Das ist schrecklich. Und für uns, dass er diese Grenzen und diese Berge und diese Länder alle in der Hand hält, ich denke, ich für uns auch ganz aktuell ein großer Trost, gerade wenn es um das Thema Israel geht. Ja, die Grenzen, wem gehört das Land? Diese Frage ist für Nachfolger Jesu belanglos. Ich muss nur meine Bibel lesen. Das verheißene Land ist an Abraham gegangen. Abraham war ein Jude. Von dem her, ja, schrecklich, was da passiert. Keine Frage. Aber das Land gehört Israel. Die Grenzen hat der Herr gesetzt. Und wir können da wirklich nur beten, dass ja, das alles ein Stück weit, ja, dieses Elend, das dort auf beiden Seiten geschieht, ja, dass der Herr hier Gnade schenkt. Aber ich denke, es ist wichtig, gerade in Bezug auf ihm gehört alles. Ich habe mich die Tage gefragt, wisst ihr, ich werde älter, ich merke das daran, dass ich mir Dokumentationen anschaue mittlerweile. Das hat mich früher nicht interessiert und ich habe mir angeschaut, so Tierdokumentationen, wisst ihr, die Erde ist ja herrlich. Aber was macht der Mensch? Ja, er rottet die Tiere aus, er fischt die Meere leer, er hält Tiere nur, um seinen Bedarf zu stillen, in unwürdigster Weise. Wir roden die Wälder ab, wir verschmutzen die Abwässer. Und das ist nicht nur in Indien, ich habe jetzt gesehen eine Reportage über die Schweiz, die schmeißen auch ihr Zeugs alles ins Meer. Man merkt, wie boshaft der Mensch eigentlich ist, mit dem, was ihm anvertraut ist. Ja, wir machen alles kaputt. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, wir Christen haben den Auftrag, die Erde zu retten, für den Umweltschutz einzutreten. Aber dennoch hast du und ich Verantwortung, wisst ihr, wenn mir das übergeben ist, als jemand, der Pächter ist, hier auch ein Stück weit sorgsam mit der Erde, mit dem, was in ihr ist, umzugehen. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn euch jemand, wir haben das in der Gemeinde, der hat in einem sehr warmen Land ein Haus, da kann man Urlaub machen. Und er hat mich auch schon gefragt, Sven, willst du mal da eine Woche Urlaub machen? Du hast da alles zur Verfügung. Und er stellt dir vor, ich gehe da hin und in einer Woche haue ich das ganze Haus auseinander, verwüste den Garten. Wie würde sich dieser Mensch fühlen am Ende? Er würde zu mir sagen, Sven, ich habe dir das anvertraut. Und bitteschön, was hast du daraus gemacht? Und ich denke auch, das wird der Herr eines Tages von uns auch ein Stück weit erfragen, wie bist du eigentlich mit diesen Sachen, die dir anvertraut wurden, umgegangen? Dem Herrn gehört die Erde. Der, wo wiederkommt, ist der Besitzer von allem. Er hat uns das anvertraut. Aber der Vers geht ja hier noch weiter. Er sagt ja, nicht nur die Erde gehört ihm, sondern auch die Bewohner. Ja, und wer sind die Bewohner? Das bist du und das bin ich. Es ist interessant, wenn man mal so blickt, wie oft denke ich so mein Reich, mein Verdienst, das, was ich alles so leiste in meinem Leben. Aber der Herr sagt ganz klar, du und ich, wir sind abhängig von einem, der uns geschaffen hat. Ich lese uns noch der Psalm 100, diesen dritten Vers. Da heißt es, erkennt, dass der Herr Gott ist. Darum geht es ja heute ein Stück weit. Wieder erkennen, wer ist eigentlich derjenige, dem ich Lob und Dank zolle sollte. Und da heißt es, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Der Bruder hat es gerade schon vorgelesen. Wer ist dieserjenige, der alles gemacht hat, der alles im Besitz hält? Kolosser 1,16, ich wollte es lesen, aber wir haben es schon gelesen. Es ist niemand anders als der Herr Jesus. Durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Drohne oder Gewalten, egal von was wir reden. Der Herr Jesus hat alles geschaffen. Wisst ihr, ich muss mir immer wieder auch vergegenwärtigen und auch diese Menschen da draußen, die nichts von Gott wissen, wisst ihr, es reicht nicht an Gott zu glauben. Gott ist in den Köpfen vielfältig. Es entscheidet sich daran, ob ich an Jesus Christus glaube. Und er ist ja derjenige, auf den wir in der Adventszeit warten. Und er hat mich geschaffen. Wir leben in einer Zeit, wo dieses Wissen, diese Adventszeit, die ja auch wieder zur Besinnung dienen sollte, wo das alles aus dem Fokus geraten ist. Und wie gesagt, ich habe gerade gesagt, wir Christen sind davon nicht gefeit. Ja, der Alltag hat sein eigenes Übel. Und gerade in der Endzeit, ich lese das im 2. Timotheus 3, da heißt es, am Ende der Tage werde Zeiten eintreten, da werde die Menschen selbstsüchtig sein, gierig, prahlerisch, überheblich. Das heißt, Gott geht vollständig, noch mehr als es schon immer war, aus dem Fokus dieser Menschen. Und gerade wieder in der Besinnung, ich bin Gottes Eigentum. Nicht nur das, was auf der Erde ist, sondern ich selbst bin Gottes Eigentum. Wie gehe ich mit mir selbst um? Wie gehe ich mit den Mitmenschen um? Wie gehe ich, und da sieht man wieder dieses Drama, dieser boshafte Menschheit, diese Abtreibungen, 100.000 tote Babys in Deutschland alleine. Was nimmt sich der Mensch raus? Das ist ein grausamer geht schon fast gar nicht mehr. Das heißt, lasst uns den ersten Punkt hier zusammenfassen. Gerade an Advent, Gott ist der Besitzer. Nicht nur der Erde, was in ihr ist, was er geschaffen hat, natürlich auch des Universums und was dazugehört. Er hat alles geschaffen, sondern er ist auch der Besitzer von mir, der Bewohner, alles, was kreucht und fleucht. Und wir wiederum sind Pächter. Der Herr hat uns das alles anvertraut. Und das ist, denke ich, ein großes, großes Vorrecht. Der Bruder hat gerade noch gebetet, wo die Kinder zur Kinderstunde gegangen sind. Es ist aber auch eine große Verantwortung. Ja? Es ist ein großes Vorrecht, es ist eine große Verantwortung. Wie gehen wir damit um? Besinnen wir uns darauf? Wisst ihr, das Erste, was ich mir so vor Auge gemalt habe, in diesem Sinne, dass der Herr hier Besitzer ist von allem, was ist mein Aufgabebereich? Ich habe früher, ich habe mit 30 angefangen zu studieren und ich habe dann währenddessen bei Starbucks, vielleicht kennt das der ein oder andere, das ist eine große Kaffeehauskette weltweit, und jeder Store oder jedes Geschäft hat seinen eigenen Manager gehabt. Das war so der Chef an sich in seinem Bereich, und ich habe unterschiedlichste Chefs dort gehabt. Und manche von denen, die dachten wirklich, also man hätte meinen können, denen gehört Starbucks, die ganze Firma. Die waren so verbissen, die haben so viel, also über dem getan, man dachte immer, alles hängt nur an diesen Menschen. Andere wiederum, die haben das auf den Fokus verloren, die waren eingesetzt dafür, die sind ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen. Das heißt, ich darf mir heute Morgen auch die Frage stellen, wenn ich ein Pächter bin, was mir anvertraut ist, wie gehe ich heute Morgen mit dem um, was der Herr mir gegeben hat? Und das sind ja vielfältige Art und Weise. Ich habe mir hier ein paar Dinge aufgeschrieben. Wenn wir Pächter sind und er der Herr ist, dann hat es Auswirkungen. Wo bist du in deinem Leben der Chef? Oder wo denkst du zumindest, du bist der Chef? Wo bist du nicht in der Abhängigkeit? Ich rede jetzt natürlich nur zu wiedergeborenen Christen. Ja? Der Herr hat uns etwas anvertraut. Der Bruder hat gerade gebetet, die Kinder hat er uns anvertraut. Ja, wie gehe ich mit meinen Menschen um, die der Herr mir in mein Umfeld gestellt hat? Wisst ihr, das sage ich gleich, was ist das für eine Verantwortung? Ich kann dem nicht gerecht werden. Darum geht es uns auch nicht, sondern der Herr steht mir Gott sei Dank in diesen Dingen beiseite. Aber ich habe Verantwortung zu sagen, okay, was mir der Herr anvertraut hat, sei es Kinder, sei es Ehefrau, sei es meine Gemeinde, sei es meine Arbeitsstelle, ich bin nur der Pächter. Ja, vielleicht auch gerade in der Gemeinde. Wie oft habe ich schon gedacht, oder vielleicht auch Leute, die ich in der Gemeinde kennengelernt habe, sie sind der Chef der Gemeinde, es ist meine Gemeinde. Entschuldigung, es ist nicht meine Gemeinde, ich bin ein Diener, ein Knecht der Gemeinde. Geld, Besitz, das wir haben. Oh, ich habe so viel verdient, ich habe mich so viel investiert, das ist mein Reichtum. Nix ist dein Reichtum. Hättest Gott dir nicht gegeben, dann hättest du nichts oder weniger. Aber ich habe doch dafür alles investiert. Wer hat dir die Kraft gegeben? Wer hat dir deine Intelligenz gegeben? Es ist alles vom Herrn. Wisst ihr, und das ist auch wieder in der Zeit des Advents so eine gewisse Besinnung. Ja, eigentlich muss ich echt dankbar sein für das, was der Herr in meinem Leben so tut. Gaben, die der Herr gegeben hat, auch für das Reich Gottes. Wisst ihr, keiner hat was zu rühmen, sondern es ist ein anvertrautes Gut. Wie gehst du damit um? Rühmst du dich deiner Gaben oder vergräbst du deine Gaben? Ja? Und das ist, denke ich, das Zweite. Wo bist du der Chef? Geh heim, frag dich, wo gehst du vielleicht übers Ziel hinaus? Aber es gibt auch Geschwister, die fühlen sich immer nur arm. Die können nichts, die bedeuten nichts, die haben nichts. Die Bibel sagt, in Christus Jesus bist du reich gemacht in allem. Wisst ihr, wenn ich zu dem Besitzer gehöre, dem das alles gehört. Die Bibel sagt in Epheser 2,19, ich bin ein Miterbe. Von was? Miterbe von allem. Also ich bin kein König. Ja, nicht, dass jemand auf die Idee kommt, oh, dann bin ich aber ein König. Nein, aber mir gehört alles. Ich bin reich gemacht. Epheser 1 sagt, ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Also, lasst uns hier festhalten, derjenige, dem alles gehört, er hat uns reich gemacht. Aber ich muss meine Position finden, wo gehe ich zu weit raus rechts, wo butter ich mich unter, zu weit links. Einfach dankbar sein für das, was der Herr mir gegeben hat. Aber ich möchte noch eine seelsorgerliche Sache aus diesem Punkt ableiten. Wenn dem Herrn alles gehört und ich zu ihm gehöre, ich denke, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal macht mir die Entwicklung in dieser Welt Sorgen. Kriege, Kriegsgerüchte, Erdbeben, Hungersnöte, all diese Dinge tangieren ja auch die Seele. Auch hier möchte ich uns Mut machen. Es geschieht nichts in dieser Welt, ohne dass der Herr es nicht wüsste oder dass es nicht zulassen würde. Er setzt Herrscher ein, er setzt Herrscher ab. Und derjenige, der eines Tages kommen wird, er ist der Besitzer über alles. Ich denke, auch das sollte uns ein Stück weit oder darf uns ein Stück weit Trost machen, dass wir, Matthäus 6 sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und mach dir nicht zu viele Sorgen. Alles andere wird dir dann auch zufallen. Also, lasst uns der erste Punkt festhalten, der kommt, ist Eigentümer über alles. Ich habe mich so gefragt, oder das ist ja eigentlich auch die logische Schlussfolgerung, wenn derjenige Besitzer über alles ist, zu dem möchte ich gehören. Wisst ihr, man sieht, wie viele Menschen zu jemand gehören wollen, bester Freund sein wollen, menschlich gesehen, die große Besitz haben. Aber ich möchte zu dem gehören, dem alles gehört. Wie geschieht es? Wie kann ich zu dem gehören, dem alles gehört? Und da möchte ich in unserem Text weiterlesen, Psalm 24, ab Vers 3. Das ist jetzt nämlich die Frage, wer darf zu diesem gehören? Wer darf auf dem Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Die Antwort ist, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, denn er wird Segen empfangen von dem Herrn. Soweit. Der zweite Punkt ist, und das ist eine Schlussfolgerung aus dem ersten, ich möchte mich fragen, wie kann ich zu dem gehören, der alles besitzt? Zweiter Punkt, ich habe ihn überschrieben, der kommt, ist ohne jeden Makel. Und jetzt haben wir ein Problem. Der kommt, ist nicht nur Besitzer über alles, sondern er ist über jeden Makel erhaben. Ich stelle mir die Frage, wie kann ich zu dem gehören? Wie kann ich hier auf dem Berg steigen? Wer darf an heiliger Stätte stehen? Das heißt nichts anderes als, wer darf vor den Herrn kommen? Und er gibt ja dann auch hier die Antwort. Und wir sehen schon, dieser Herr, der alles besitzt, der ist anders als wir. Der ist ohne Makel, er steht an heiliger Stätte. Derjenige, der kommt, ist ohne Makel. Das ist ja heute ein großes Thema, auch für uns Menschen. Vielleicht sogar für die Frauen ein Stück weit mehr als für uns Männer. Ja, wenn du zum Beispiel heute, es gibt ja so verschiedene Plattformen, Instagram und Facebook, es ist interessant, wenn die Leute ihre Fotos posten, also so da reinstellen ins Internet, du hast eine ganz tolle Sache, du hast da, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die älteren Filter. Das heißt, du kannst auf deinem Bild einen Filter legen, dann siehst du gleich 20 oder 30 Jahre jünger aus. Das heißt, als ob du keinen Makel hättest. Ja, das ist interessant, wenn du da mal die Leute siehst mit ihren Filtern und du siehst die dann in echt. Da schrickst du manchmal. Gell? Das ist ja, aber diese Dinge kannst du kaschieren, dieses Äußerliche. Da gibt es so viele Tricks, da kannst du dich zupflastern mit Make-up und was es nicht alles gibt und Botox und alles Mögliche, was die Menschen machen. Aber das Problem ist nicht das Äußere, sondern das Problem ist das Innere. Und dieses Innere, das kannst du vielleicht ein Stück weit kaschieren, aber irgendwann kommt es raus. Und jetzt haben wir in diesem Sinne ein Problem. Wir Menschen sind nicht ohne Makel, wir sind nicht perfekt. Und über den Herrn hier wird gesagt, er ist heilig. Er wohnt an einem anderen Ort, er wohnt abgesondert. Und dieser abgesonderte Ort, das sehen wir natürlich schon im Alten Testament. Ja, im Alten Testament, wie war das? Der Herr hat sich immer nur an bestimmten Orten manifestiert. Im Alten Testament in der Stiftshütte, auf der Bundeslade, später im Tempel. Und da konntest du nicht nur einfach da reingehen, sondern gerade auf der Stiftshütte. Um die Stiftshütte war ja ein weißes Zelt oder Laken gespannt, wo das hieß einfach auf der Bedeutung abgesondert. Du konntest nicht einfach ins Heiligtum gehen, schon gar nicht ins Allerheiligste, wo sich Gott offenbart hat. Das heißt, da war immer eine ganz große Brücke. Nur einmal im Jahr konnte der Hohepriester dort reingehen und dann aber auch nur ganz ausgewählte Menschen. Und das ist etwas, wo wir auch ja das wieder vor Augen haben müssen. Der kommt, der ist anders als wir. Ich kann nicht einfach so mit Gott in Beziehung treten. Das ist auch wieder das größte Problem heute, wenn du einen Menschen fragst, ja, wie kommst du mit Gott in Beziehung, warum soll er dich eines Tages in den Himmel lassen? Ich bin ein guter Mensch. Ja, ich bin auch, ich tue Recht und scheue niemand. Die Bibel sagt in Psalm 50, du dachtest, ich sei wie du. Und das ist das große, riesige Problem, was wir heute haben. Gott ist so abgesondert. Und der kommt, der ist anders als wir. Das heißt, ich muss mich fragen, wie komme ich mit ihm in Beziehung? Wisst ihr, diese Getrenntheit, ich habe das mal erfahren, wie das ist, dass du nicht einfach mit Menschen in Beziehung kommen kannst. Ich war Anfang der 2000er, war ich mal in Beverly Hills, in Los Angeles. Und ich hatte da ein Ziel. Ich wollte die Stars sehen. Treffen. Ich wollte die Häuser da sehen, wie die wohnen. Wisst ihr, was ich gesehen habe? Nix. Zäune, Mauern, Hecken. Keine Chance. Ich konnte da nicht einfach klingeln und sagen, Herr Robert De Niro, lass mich mal rein, ich bin jetzt mal hier, der Sven. Der hätte mir was gepustet. Du kannst da nicht einfach kommen. Du musst zum exklusiven Bereich gehören. Und so ist es bei Gott. Wenn menschlich gesehen die Hürden schon da sind, ja, was muss ich dann erst tun, wenn ich mit Gott in Beziehung komme? Gott ist perfekt. Das Problem ist, wir sind es nicht. Und die Frage ist, wie kann ich hinzutreten? Und der Herr gibt ja hier schon, ich habe den Text nicht, er gibt ja hier die Antwort. Wer darf auf seinen heiligen Berg stehen? Und er sagt, wer unschuldige Hände hat, ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Das heißt, wenn der Herr Jesus wiederkommt, und er kann ja heute schon wiederkommen, vielleicht erst nächstes Jahr, vielleicht egal, wie kann ich ihm begegnen? Wenn ich makellos perfekt bin, wenn ich reine Hände habe, reines Herz, die Seele nicht auf Trug richte. Das ist doch unsere Gesellschaft heute, oder? Kein Problem. Oder doch? Vielleicht bist du heute hier und sagst sogar, oh ja, das bin eigentlich ich. Unschuldige Hände, reines Herz, Seele nicht auf Trug gerichtet. Ah, bei mir stimmt eigentlich schon so weit alles. Bin nicht ganz perfekt, aber naja, wird schon reichen. Stimmt das? Frag dich mal, wie war deine Woche, deine vergangene Woche? Reicht nur vielleicht die letzten 3 Tage? Wirklich immer die Gedanken im Griff gehabt? Jedes Wort wirklich okay? Da schüttelt einer schon den Kopf, ja? Ich muss mir die Frage dann auch wieder mal stellen. Kein blödes Wort, kein Zorn, keine negative Gefühle. Wisst ihr, ich bin manchmal 10 Minuten wach und schon fängt es an. Es ist traurig, ja? Als Pastor, als Prediger. Ja? Aber ich merke das genauso in meinem Dings. Wo hast du wieder vielleicht eine Unwahrheit gesagt, so eine kleine Notlüge, die es ja biblisch gar nicht gibt? Wisst ihr, wie schnell kommen wir in dieses Fahrwasser, dass wir denken, ja, eigentlich sind wir schon ganz... Und der Herr sagt, ich bin ganz anders als du. Ich wohne im unzugänglichen Licht, wo kein Mensch hinkommen kann. Das ist das Problem. Jesaja 64 heißt, eure Gerechtigkeit ist wie ein beschmutztes Kleid. Wisst ihr, und wir denken oft, oh, wie gut wir sind. Jakobus sagt, wenn du ein Gebot gebrochen hast, hast du sie alle gebrochen. Da ist keiner, der dem Herrn, wenn er wiederkommt, einfach so ins Gesicht gucken kann und sagen, ja, ich hab's verstanden. Gott spielt in einer ganz anderen Liga. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wenn wir wieder an Advent denken, wer kommt da, dass wir wissen, dass er so ganz anders ist. Gott ist moralisch absolut perfekt. Ja, was haben wir hier noch zu sagen? Selbst der Paulus sagt mal in Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich von diesem Todesleib erretten? Auch das, was in mir ist, da sagt er, ich will das Gute tun, er sagt das als Christ. Aber ich tue es nicht, das, was ich tun sollte, das mache ich nicht, ich elender Mensch. Und dann hat er nur noch einen Ausruf zu sagen, jetzt gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und das ist hier die zentrale Frage. Wenn ich Gott begegnen möchte, wenn er kommt, dann brauche ich ja, diese Eintrittskarte, diesen Freifahrtschein, der mir die Berechtigung gibt, um zu sagen, ja, ich kann vor dir stehen. Ist das bei dir der Fall? Ich hoffe, dass bei dir das der Fall ist, dass du verstanden hast, dass du von dir selbst keine Chance hast, diesem, der alles besitzt und der so perfekt ist, einfach so, sag mal, gegenüber zu treten, sondern, und das ist ja die frohe Botschaft des Evangeliums, dass der Herr genau dafür gestorben ist, für solche elende Menschen wie für mich, dass ich trotzdem freimütig sagen kann, wenn du kommst, Herr, dass ich vor dir bestehen kann. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil du alles getragen hast. Also, das ist das Erste natürlich. Hast du Jesus angenommen, aber für uns Christen, und ich denke, das sind ja die meisten hier unter uns, wenn nicht sogar vielleicht alle, wie gehe ich damit um, mit dieser Eintrittskarte, dem Herrn zu begegnen, nicht erst, wenn er kommt. Wisst ihr, wir haben heute gerade am Anfang dieses Lied gesungen, ich gehe jubelnd in den Vorhof, irgendwie so, um ihm zu begegnen. Entschuldigung, Schwester, das ist mir zu wenig. Ich will dem Herrn nicht nur im Vorhof begegnen, das ist alttestamentlich. Hebräer 10, 19 sagt, ich habe freimütigen Zugang, wohin? Ins Allerheiligste. Geschwister, nutzen wir das, wenn wir zum Herrn Jesus gehören. Wisst ihr, wir sind manchmal so, dass wir im Vorhof stehen, wir getrauen uns nicht so, zu ihm zu kommen. Die Bibel sagt, du hast freimütigen Zugang. Tust du es? Wisst ihr, auch diese Segnungen, die wir alle haben in unserem Leben, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen, nutzen wir sie? Auch im Advent. Benutzen wir unsere Gabe? Gehen wir nach draußen und verkündigen die frohe Botschaft, wenn es meine Gabe ist? Ja, nicht jeder ist von uns ein Evangelist. Aber, wisst ihr, ich bin so jemand, ich habe einen Vertrag im Fitnessstudio. Wenn ich sehe, wie viel Mitgliedbeitrag ich zahle und wie effektiv ich dahin gehe, dann könnte ich ihn eigentlich auch kündigen. Wisst ihr, wir haben so viele Vorrechte. Ich habe so viele Vorrechte in meinem Fitnessstudio. Das ist so toll, das ist ein Wellnessparadies. Ich nutze es nicht. Wie viel mehr Vorrechte haben wir vom Herrn Jesus bekommen? Ja, allerzeit ins Allerheiligste zu gehen, ihm jetzt schon zu begegnen, nicht erst, wenn er wiederkommt. Die Frage ist, nutzen wir sie? Wo hältst du dich, und jetzt wird es ganz praktisch, wo hältst du dich wieder vielleicht ganz neu die Frage in der Adventszeit auf? Im Allerheiligtum? Wisst ihr, wenn ich viele der Geschwister von uns sehe, die sind genauso irre wie die Menschen da draußen, die Gott nicht kennen. Geschenke kaufen, der Wahnsinn ist vonstatten, wir müssen uns übertreffen mit den Geschenken. Wo halten wir uns wirklich auf? Bei Gott? Im Allerheiligsten? Oder gehen wir auch schon ein Stück weit wie die Welt? Ich denke, es ist gut, hier uns wieder neu zu besinnen. Und vielleicht frag dich mal ganz konkret, was ist in dieser Woche dran? Wie sollte ich meine Zeit ganz neu strukturieren, ja, um mich auch zu besinnen? Herr Jesus, du bist eigentlich das Zentrum. Wie kann ich dir begegnen, wenn du heute kommst? Und das führt uns zum dritten und auch zum letzten Punkt. Wir haben gesehen, der Herr ist Besitzer über alles. Er ist absolut makellos. Und der dritte Punkt ist, der kommt, ist der König. Und ich denke, auch das sollte man uns wieder ganz neu ins Gedächtnis rufen. Wenn er kommt, und ich wünsche mir mal, dass er bald kommt, wünsche mir das öfters, dann ist er nicht das kleine Kind in der Krippe, sondern dann ist er der König der Könige, vor dem sich jedes Knie eines Tages beugen wird. Und das sagt die Bibel hier in unserem Psalm 24, ab Vers 7. Wie sollen wir dem begegnen, diesem König? Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Und das ist das Wunderbare. Zur damaligen Zeit, die Juden haben ja immer auf diesen König gewartet. Wann kommt endlich der Messias? Wann kommt der, der uns von diesen verhassten Römer befreit? Und das ist ja ein schönes Bild auch auf unsere Befreiung von der Sünde, die uns so umstrickt hat. Ja, von unserem alten Adam, von dem, der immer das Gegenteil von dem machen wollte oder immer noch will, von dem, was Gott eigentlich möchte. Der Herr Jesus kam, um uns zu befreien. Und das Drama ist ja, als der Herr Jesus in Jerusalem einreitet und sie dann ihre Kleider auf den Boden lege und sie schreien, Hosianna, endlich ist der König da. Ja, was machen sie dann? Kurze Zeit später. Sie sagen, kreuzigt ihn. Sie wollen ihn nicht. Ja, als er so diese ganzen Dinge auch offenbart hat, wer er eigentlich ist und was er verlangt von denen, die ihm nachfolgen, dann lass es dann doch lieber sein. Und das ist hier das schöne Ding. Wer ist dieser König? Er ist der König. Was ist die Reaktion, wenn ich weiß, der König kommt? Und das wird ja hier so schön beschrieben, auch in Vers 7. Öffnet die Tore. Ja, und das ist ein Bild im Alten Testament für, in 2. Samuel könnt ihr das nachlesen, als der David so diese Bundeslade in den Tempel bringt. Ja, das war ja die Gegenwart Gottes. Da hat sich Gott offenbart auf der Bundeslade. Und als er dann so diese Lade in den Tempel bringt, dann gehen so diese Tore auf. Der König, Gott wird empfangen. Und ihr seht ja dann auch, wie der David sich freut über all das. Und das ist ein altes testamentliches Bild, wie das im Alten Testament war. Viel wichtiger ist für uns Neutestamentliche, wie begegne ich ihm, diesem König? Und nicht, indem ich ihm die alttestamentliche Pforte aufmache, sondern indem ich ihm meine Herzenspforte aufmache. Dass ich ihm begegne. Ja, ich brauche keinen Tempel, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Dass ich ihm vielleicht heute wieder ganz neu die Tore öffne, meine Häupter erhebe und sage, Herr, du willst heute schon Herr sein in meinem Leben. Lass mich dich ganz neu einziehen. Dass du in meinem Herzen einziehst durch den Heiligen Geist. Und ich finde das immer so ein schönes Bild, dieses Bild, wer sitzt da auf meinem Herzensthron? Ja, dieses, kennt ihr vielleicht, dieser Stuhl im Zentrum dieses Herzens. Und ich merke immer wieder so in meinem Alltag, dieser Thron, wo der Herr eigentlich drauf sitzen sollte und alle Bereiche meines Lebens so regieren möchte, wie schnell wird der auf die Seite gesetzt und ich stehe wieder in meinem Zentrum, mein eigenes Ich. Ja, und auch hier wieder, wenn der Herr kommt, ich wünsche mir zumindest, dass der Herr auf meinem Thron sitzt und dann nicht, dass ich dann sagen kann, Herr, ja, hier ist dein unnützer Knecht, aber ja, du sitzt auf meinem Thron. Der Herr steht vor deiner Tür und klopft an, heute Morgen auch. Ja, ich weiß, Sendschreiben, das ist natürlich auch ein Bild für die Gemeinde. Er steht auf der abgefallenen Gemeinde vor der Tür. Aber der Herr steht auch heute Morgen vor unserer Herzenstür und möchte wieder ganz neu einziehen in der Zeit des Advents. Wie öffnest du ihm die Türe oder nicht? Jesus kam beim ersten Kommen als kleines Kind in der Krippe, als schwaches Kind, als Verletzlicher. Beim zweiten Kommen wird er als König Einzug erhalten. Wir wissen nicht, wann er kommt, wie er kommt. Vielleicht können wir uns das auch gar nicht vorstellen, aber faktisch, er wird kommen. Er ist der König und er will heute schon in unserem Leben König sein, gerade ganz praktisch in unserem Alltag. Bist du nicht in dieser Erwartungshaltung? Gerade in dieser stressigen Adventszeit, gerade in der stressigen, ich weiß nicht, was in eurem Leben so alles los ist, gerade in der Zeit, wo die Kinder wieder schwierig sind, gerade wo es vielleicht am Arbeitsplatz schwierig ist, vielleicht auch in der Ehe schwierig ist, vielleicht in der Gemeinde schwierig ist und es sind 50 andere Dinge in deinem Kopf, die momentan regieren. Der Herr möchte König sein. Wisst ihr, am Ende dieser Predigt, Matthäus 25 ist eigentlich das Schlusswort. Wie gehen wir damit um, wenn der Besitzer kommt, der makellos ist, der unser König sein möchte? Wie gehe ich ganz praktisch damit um? In Matthäus 25, das ist das letzte Bibelwort, das ich lesen möchte. Matthäus 25, Vers 13. Ich denke, ist bekannt, das Bild der 10 Jungfrauen. Und da heißt es ganz am Schluss von diesem Gleichnis, er sagt, darum wacht. Das heißt, hier geht es ja nur um die Wiederkunft des Herrn. Der Herr wird wiederkommen und dann die logische Konsequenz ist, darum seid wachsam. Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Das heißt, von mir und von dir ist eine gewisse Wachsamkeit gefordert in Bezug, wie gehe ich mit meinem Besitz um, wie gehe ich mit mir selbst um, wie ja, strebe ich der Heiligung nach? Wie empfange ich ihn als König? Wachsam zu sein ist das eine. Aber Geschwister, Wachsamkeit, und ich komme zum Ende, Wachsamkeit hat immer zwei Aspekte. Wachsamkeit in Bezug auf, oh, ich habe Angst, ich getraue mich gar nichts mehr. Oh, wenn er kommt, wird er mich so vorfinden, dass es reicht. Geschwister, das ist Religion, das ist Gesetz. Wenn ich zum Herrn Jesus gehöre, das ist vielleicht auch etwas, der Bruder hat es gesagt, diese Zeit, mir gefällt das auch nicht, dunkel und drübe und dann die kleinen Füchsen, oh, das reicht mir. Wisst ihr, wir als Christen sollten freimütig dastehen und sagen, Herr, auch wenn mein Leben nicht perfekt ist und wenn ich viel fehle, ich habe eine Zuversicht, Herr, wenn du wiederkommst, nicht ich, sondern dein vollkommenes Werk am Kreuz von Golgatha. Dein Blut allein macht mich rein. Und das ist das Einzige, was mir letztendlich die Zuversicht gibt. Und das darf ich auch vollkommen in Anspruch nehmen. Am Kreuz hat er alles vollbracht. Wisst ihr, und ich glaube, dann ist diese trübe Zeit doch in Ordnung, wenn ich weiß, in meinem Herzen ist es Licht. Und das wünsche ich euch, wünsche ich mir im Advent, dass ich weiß, er ist der Besitzer, er ist ohne Makel, ich bin's, weil Jesus an meiner Seite ist. Und ich erwarte ihn freudig als König der Könige und darf wissen, eines Tages werde ich mitherrschen mit ihm, weil ich jetzt schon ein Miterbe bin. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Ich möchte noch still werden zum Schluss.